Wir kommen heute in unserer Bibelkunde-Serie zu dem Jakobusbrief. Und mit dem Jakobusbrief beginnen die sogenannten katholischen Briefe im Neuen Testament. Das hat nicht so sehr was mit einer Konfession zu tun, sondern katholisch bedeutet allgemein oder alle betreffend oder das Ganze betreffend. Gemeint ist, dass diese Briefe nicht an eine einzelne Gemeinde oder einzelne Person gerichtet sind, sondern eine Art Rundbrief für verschiedene Gemeinden in einem oder christliche Gemeinschaften in einem größeren Gebiet. Also Jakobus und dann auch die folgenden Briefe, Petrus und so weiter, sind eben an so einen etwas weiteren Empfängerkreis und deswegen werden sie katholische Briefe genannt. Der Jakobusbrief im Speziellen wird auch manchmal das Weisheitsbuch des Neuen Testamentes genannt, weil einige Aussagen und Aufrufe stark an die Sprüche oder Lehrpsalmen erinnern im Alten Testament. Und dennoch wird der Jakobusbrief unter vielen Christen weniger beachtet, weil es ihnen so wenig christlich oder so wenig neutestamentlich vorkommt, was im Jakobusbrief enthalten ist. Der Reformator Johannes Calvin erklärt aber entgegen dieser Kritik über den Jakobusbrief, er ist doch gesättigt von mannigfaltigem Lehrstoff, dessen Bedeutung für alle Seiten des Christenlebens klar zutage liegt. Denn hier finden wir vortreffliche Sentenzen, das heißt so Sinnsprüche oder Weisheitssprüche, über Geduld und Gebet, über die Wirksamkeit und Frucht der himmlischen Lehre, über Demut, heilige Prüfungen, die Zügelung der Zunge, Friedfertigkeit, Unterjochung der Lüste, Verachtung des gegenwärtigen Lebens und dergleichen. Also für Calvin war dieser Brief durchaus von großem Nutzen, eben gerade auch für Christen und diese Weisheit im christlichen Leben anzuwenden. Bevor wir uns genau dem Inhalt zu wenden, ein paar Einleitungsfragen, ein bisschen zu den Umständen und dem Autor. Jakobus ist der Autor, er schreibt gleich in Jakobus 1, Vers 1, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Es gibt verschiedene Personen mit Namen Jakobus, die wir im Neuen Testament finden. Hier handelt es sich aber um Jakobus, den Bruder des Herrn, wie Paulus ihn nennt. Das heißt, er ist der älteste Halbbruder Jesu. Maria und Josef hatten ja, nachdem Jesus zur Welt gekommen ist, auch noch weitere Kinder, vier Söhne und mindestens zwei Töchter, wie wir in den Evangelien erfahren. Und Jakobus ist nun der älteste Bruder von Jesus. Und wie auch seine anderen Brüder, sie hatten erst ein etwas merkwürdiges Verhältnis zu Jesus. Sie haben ihn ganz am Anfang in dem Evangelien, am Anfang seines Dienstes, haben sie ihn unterstützt, sind teilweise mit ihm gereist. Und dann gab es aber irgendwo einen Punkt, wo sie nicht verstanden haben, warum Jesus so handelt, wie er handelt. Sie wollten ihn ein bisschen Rat geben, was er machen soll, wie er seine Mission, wie er seinen Auftrag ausfüllen kann, aber sie haben nicht verstanden, was Jesus wirklich für einen Auftrag hat, wie er sein Amt ausführt. Und so haben sich die Familie von Jesus von ihm abgewandt. An einer Stelle heißt es, sie sagen, er ist von Sinnen. Also sie haben nicht verstanden, warum er sich so verausgabt, den Armen zu helfen und Wunder zu tun und eben nicht die große Aufmerksamkeit in Jerusalem zu suchen und dergleichen. Aber nach der Auferstehung, da ist Christus Jakobus begegnet. Paulus berichtet davon in 1. Korinther 15, dass er sowohl Petrus nochmal einzeln persönlich begegnet ist und auch eben seinem Halbbruder Jakobus. Und so waren auch Jakobus und die noch andere Brüder, wie auch Maria, die Mutter von Jesus, in der Gemeinde, in dieser Gemeinschaft in Anfang von der Apostelgeschichte nach der Himmelfahrt, wo sie gemeinsam waren, wo sie gebetet haben und wo dann der Heilige Geist in dieser sichtbaren Form auch auf sie herabgekommen ist. Und sie waren Teil der Gemeinde. Und Jakobus, er ist sogar von Jesus zu einem der bevollmächtigten Zeugen der Auferstehung erklärt worden, zu den Aposteln. Paulus zählt ihn zu den Aposteln, die von Jesus berufen wurden, seine Auferstehung und die Lehre des Evangeliums in der Gemeinde zu bezeugen. Jakobus wurde dann auch in der Jerusalemer Gemeinde ziemlich schnell zu einem der Anführer, zu einem der Leiter, die mit großer Autorität auch versehen waren, hier Entscheidungen zu treffen. Und das war von einer durchaus sehr richtungsweisenden Bedeutung. Paulus nennt Jakobus unter anderem eine der Säulen mit Petrus und Johannes zusammen. Und finden das dann auch in dem Apostelkonzil, dass nachdem sie dann so lange beraten haben, am Ende ergreift Jakobus das Wort und das, was er sagt, hat dann Gewicht und so wird dann entschieden. Ist schon bemerkenswert, was er hier für eine Rolle bekommen hat. Er hatte aber auch ein großes Ansehen, er wurde der Gerechte genannt. Er hatte den Ruf, dass er wirklich ein sehr geheiligtes Leben geführt hat. Und es trug wohl auch mit dazu bei, dass sich auch einige der Juden, auch der strenggläubigen Juden aus den Pharisäern und von den Schriftgelehrten zum christlichen Glauben bekehrt haben, unter der Führung von Jakobus, der die Jerusalemer Gemeinde mit viel Weisheit auch durch so manche schwierige Zeiten hindurchführte. Der frühe Kirchenhistoriker Eusebius, er zitiert einen jüdischen Christen aus der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, Hegesippus, und der unter anderem über Jakobus überliefert: Man fand ihn auf den Knien liegend und für das Volk um Verzeihung flehend. Seine Knie wurden hart wie die eines Kamels, da er ständig auf den Knien lag, um zu Gott zu beten und ihn um Verzeihung für sein Volk zu bitten. Wegen seiner hervorragenden Gerechtigkeit wurde er der Gerechte genannt. Er war ein Oblias, was im Griechischen Stütze oder Halt des Volkes heißt. 62 nach Christus nutzte der Hohepriester Hannas ein politisches Vakuum, weil der Statthalter Festus gerade gestorben ist und der Neue noch nicht gekommen war. Und dann hat dieser hohe Priester Jakobus zu Tode verurteilt, obwohl er eigentlich auch nach römischem Recht damals keine Befugnis dazu hatte. Als Jakobus dann gesteinigt wurde, da soll ein Priester ausgerufen haben: Haltet ein, was tut ihr? Der Gerechte betet für euch. Und Hegesippus, er kommentiert: Jakobus war so bewundert und allgemein wegen seiner Gerechtigkeit so gefeiert, dass selbst die Juden, soweit sie noch klar dachten, glaubten, das erwähnte Vorgehen gegen ihn sei die Ursache der bald auf seinen Martertod erfolgten Belagerung von Jerusalem gewesen. Nur in dem blutigen Frevel, den sie an ihm begangen hatten, sahen sie den Anlass ihres Schicksals. Nun, anstatt es auf Christus zu deuten, haben sie dann diese Zerstörung des Tempels 70 nach Christus und schon die Belagerung ein paar Jahre vorher haben sie in Verbindung gebracht mit diesem Märtyrertod von Jakobus. Nun, wann hat Jakobus diesen Brief geschrieben? Es ist aller Voraussicht nach der älteste Brief des Neuen Testaments, des neutestamentlichen Kanons. Oder wenn man sagt, der früheste. Jakobus hat diesen Brief wahrscheinlich schon Mitte der 40er Jahre geschrieben und damit ist er noch vor dem Galaterbrief geschrieben, der wahrscheinlich etwa 48 nach Christus geschrieben war. Und wir gehen davon aus, dass der Jakobusbrief vielleicht so etwa 45 nach Christus verfasst wurde. Und zwar aus Jerusalem heraus, wo Jakobus verblieb, selbst als die 12 Apostel, die Jünger dann auch in den Missionsdienst in andere unterschiedliche Gegenden gingen, wie Petrus, der nach Rom reiste, und Johannes, der nach Kleinasien ging, so war Jakobus eben der, der in Jerusalem blieb, trotz aller Gefahren, trotz aller Bedrängnis, die auch dort dann die Christen erfuhren, und hat von dort aus die Gemeinde geführt und geleitet und von dort wohl auch den Brief geschrieben. Und zwar, es heißt hier, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind. Also, relativ weit gefasster Begriff. Aber was heißt es, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind? Nun, seit dem Exil gab es eigentlich keine eindeutige Bestimmung der 12 Stämme mehr. Ihr wisst ja, im Alten Testament, da wurde erst das Nordreich eingenommen, die sogenannten 10 Stämme, und später, also durch die Assyrer und später durch die Babylonier auch das Südreich. Und nur die Stämme des Südreichs, vor allem Juda und Benjamin und dann einige Leviten, waren noch bis zur Zerstörung des Tempels 70 nach Christus identifizierbar. Die konnten nach dem Kyrus-Edikt wieder zurückgehen und hatten da auch so manche Verzeichnisse noch, wo sie dann erklären konnten, von welchem Stamm sie abstammten. Aber es gab eigentlich nicht mehr diese 12-Stämme-Gemeinschaft. Seit der Eroberung der Assyrer und des Nordreichs gab es eigentlich keine Wiederherstellung dieser 12 Stämme. Der griechische Begriff für Zerstreuung heißt Diaspora. Und das wurde eigentlich ein Fachbegriff für die Zerstreuung des Volkes Israels, wo sie eben nach den Eroberungen auf die verschiedenen Länder und Nationen zerstreut wurden und eben nicht mehr als ein Volk, nicht mehr als eine Nation so gemeinsam waren. Das heißt, der 12-Stämme-Verbund, die 12 Stämme Israels nach den Nachkommen Jakobs, sie wurden aufgelöst. Und genau das zeigt sich so ein bisschen in diesem Begriff Diaspora. Sie wurden so zerstreut, sie wurden so aufgeteilt und in Bezug auf die meisten Stämme sogar, so dass man nicht mehr nachprüfen konnte, wer zu welchem Stamm oder wer noch irgendwo eine gewisse Verwandtschaft nachweisen konnte. Die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind, ist aber dann kein nostalgischer Rückblick, irgendwie so ein bisschen eine Anlehnung, wir waren doch mal als Juden ein 12-stämmiges Volk und wir so ein bisschen diesen romantischen Gedanken daran zurückerinnern, sondern es ist eine eschatologische Bestätigung, eine endzeitliche Bestätigung. Jakobus schreibt diesen Brief an solche, die zu dem Bundesvolk des Messias gehören, der die zerstreuten und aufgelösten Stämme Israels wieder vereint. Und es gab in der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, gab es mehrere Schriften und auch Diskussionen, Debatten, wie sollen die Verheißungen aus dem Alten Testament erfüllt werden, die doch unter anderem an das Nordreich und an das Südreich gerichtet wurden. Zum Beispiel die Verheißung in Jeremia 31 über den neuen Bund, wo das Haus Israel und das Haus Juda genannt werden. Und es gibt noch andere Stellen, wo sie gesagt haben, Mensch, eigentlich hat Gott doch verheißen im Alten Testament, in den Propheten, dass Gott sein Volk wieder zurückführen wird, dass er es vereinen wird und dass er es zum Segen gebrauchen wird in der letzten Zeit. Paulus, er geht interessanterweise auch darauf ein, in Apostelgeschichte 26, Vers 6, wo er sich rechtfertigen muss, wo er vor dem Priester steht. Und er sagt, und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung, zu der unser 12-stämmiges Volk unablässig Nacht und Tag Gott dienend hinzugelangen hofft. Also dieser Begriff, die 12 Stämme, es war in der Zeit im ersten Jahrhundert nach Christus, es war verbunden mit dieser Hoffnung, Gott erfüllt seine Verheißung. Gott führt wieder sein Volk zusammen unter dem Messias, unter dem Christus und wird die Versprechen im Alten Testament in herrlicher Weise erfüllen und wieder zusammenführen, was irgendwie zerstreut scheint. Und nun schreibt Jakobus an den 12 Stämmen in der Zerstreuung, aber als Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das heißt, er definiert die 12 Stämme Israels neu unter Christus und sagt, jeder, der an Christus gläubig wird, an diesen Messias, der gehört zu diesem verheißungsvollen 12-stämmigen Volk. Ja? Der gehört sozusagen zu einem neuen Israel, wo der die Verheißungen erfüllen wird. Es geht hier aber auch um die, die in der Zerstreuung sind. Hier ist vermutlich auch eine ganz reale Zerstreuung gemeint. Wir lesen in Apostelgeschichte 11, Vers 19, die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemandem das Wort als allein zu Juden. Also hier gab es nach der Steinigung von Stephanus eine Zerstreuung, eine Verfolgung der Christen. Unter anderem war Paulus ja als maßgeblich daran beteiligt, die Christen zu verfolgen. Und hier gab es diese Zerstreuung, und hier wird auch das Wort gebraucht, wovon auch das Wort Diaspora herkommt, also diese Zerstreuung. Und Christen, Judenchristen, sie flohen dann aus Jerusalem und siedelten sich in anderen Gegenden, umliegenden Gegenden an, um irgendwie ihren christlichen Glauben weiterzuführen und dieser Verfolgung zu entkommen. Das bedeutet aber auch, es richtet sich hier an Judenchristen außerhalb Palästinas. Hier war noch nicht die Zeit, wo auch von Jerusalem aus oder von den 12 Aposteln aus die Heiden evangelisiert wurden. Paulus fing in dieser Zeit schon damit an. Aber hier gab es auch noch viele, die sozusagen nur in diesen jüdischen Kreisen weiter das Evangelium von Christus verbreiteten. Aber diejenigen, die Hals über Kopf ihr Zuhause verlassen mussten, die fliehen mussten vor dieser Bedrängnis, es waren größtenteils Arme. Leute, die Hab und Gut verlassen haben, die in einem anderen Land, in einem anderen Gebiet dann meistens als Bauern oder in ähnlicher Weise eine Arbeit fristen mussten. Und das Thema Armut ist ein Thema, was im Jakobusbrief dann immer wieder aufkommt. Aber gleichzeitig auch andere Formen der Bedrängnis, auch unter Herodes Agrippa gab es weitere Christenverfolgungen in Palästina und so weiter. Da wurde ja auch der andere Jakobus hingerichtet von den 12 Jüngern und auch Petrus ins Gefängnis gesetzt und so weiter. Aber diese Situation führte wahrscheinlich auch zu diesem Brief. Da waren Menschen, da waren Christen, die sind in Jerusalem zum Glauben gekommen oder hatten eine Verbindung zu dieser Jerusalemer Gemeinde, vielleicht aus den Gemeinden auch von Judäa. Und sie mussten fliehen und sie waren in anderen Ländern und waren in einer schwierigen Situation. Denn sie waren arm und sie waren mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert. Und dann gab es auch noch eine Hungersnot, wie es angekündigt wurde. Und dennoch, diese christlichen Gemeinden, es gab noch nicht diese starke Trennung von der christlichen Gemeinde und den jüdischen Gemeinschaften. In Jakobus 2, Vers 2 wird der Gottesdienst noch als eine Synagoge genannt. Ja? Also sie haben sich noch in diesem ganz jüdischen Kontext getroffen, als solche, die aber an Jesus als den Messias glaubten. Der Brief befasst sich mit einer Vielzahl von Themen, wobei der Schwerpunkt auf den praktischen Aspekten des christlichen Lebens liegt. Einige der Themen sind der Umgang mit Prüfungen und Versuchungen, was echter Gottesdienst bedeutet, was das Verstehen der Beziehungen zwischen Glauben und Werken, der richtige Gebrauch der Zunge und das Zeigen wahrer Weisheit, ein Freund Gottes zu sein und nicht ein Freund der Welt und der Wert von Demut und Geduld und Gebet. Und in diesem Schreiben wird dazu aufgerufen, Täter des Wortes zu sein und einen lebendigen Glauben im Leben zu beweisen. In diesen 108 Versen aus dem Jakobusbrief gibt es 54 Imperative, also 54 Aufforderungen. Fast jeder zweite Vers, statistisch gesehen, erhält eine direkte Aufforderung an die Leser, etwas zu tun. Aber wie wird dieser Brief gegliedert? Nun, da beißen sich manche Ausleger die Zähne dran aus und auch Luther hat sich hinreißen lassen, Folgendes zu schreiben über Jakobus, der etliche Sprüche von den Jüngern der Apostel aufgenommen und so aufs Papier geworfen hat, sagt er. Also er hat gesagt, das hat überhaupt keine Ordnung, der hat da irgendwie ein paar Sprüche genommen, hat sie irgendwie aufs Papier geklatscht und das ist ganz nützlich zu lesen, aber er hatte keine besonders hohe Meinung sonst von dem Jakobusbrief. Was allerdings auffällt, ist, dass es immer wieder am Ende von gewissen thematischen Abschnitten kurze Weisheitssprüche gibt. Also so zusammengefasste Sprüche, Sinnsprüche, wenn man so will, die wie so zum Merken irgendwie geeignet sind, um das mitzutragen. Und das war auch ein bisschen aus dieser jüdischen Tradition heraus. So, das sind auch alles noch mit Hinweise, dass das in dieser frühen Zeit auch in diesem judenchristlichen Kontext entstanden ist. Insgesamt aber kann man durchaus einen Schwerpunkt sehen, der in dem Brief von Jakobus geht es um die Bewährung echten Glaubens. Also wenn man das als Hauptthema nehmen will, in seinem Brief geht es darum, für all diese Leute, die jetzt mit ihm verbunden sind, die auch alle möglich ein Problem haben und ich kann mir vorstellen, dass Jakobus und die Ältesten dort in Jerusalem, sie bekamen immer wieder Briefe, wie sollen wir mit diesem Problem umgehen, wie sollen wir mit diesem Problem umgehen, wir sind ja mit dieser neuen Herausforderung konfrontiert und wissen nicht, was wir tun sollen. Und als von großer Bedeutung, als eine besondere Herausforderung sah Jakobus nun euer Glaube muss sich bewähren in all diesen Situationen. Ja? Und in diesem Sinne schlage ich auch die folgende Gliederung vor. Kapitel 1, Vers 1 bis 18 geht es darum, Glaube bewährt sich in Versuchung. In Kapitel 1, Vers 19 bis 2, Vers 26, Glaube bewährt sich in der Tat. Kapitel 3, Vers 1 bis 4, Vers 12, Glaube bewährt sich im Reden. Und dann Kapitel 4, Vers 13 bis zum Ende 5, Vers 20, Glaube bewährt sich im Alltag. Man kann auch manche andere Gliederungen finden es gibt da unterschiedliche Vorschläge, aber das erscheint mir zumindest sinnvoll, weil es durchaus ein Stück weit gewisse Schwerpunkte und Zusammenhänge gibt zwischen einzelnen Themen oder diesen einzelnen Abschnitten. Also Glaube bewährt sich in Versuchung. Das sind die ersten 18 Verse im ersten Kapitel. Hier geht es darum, dass bei all den Versuchungen, bei all den Herausforderungen, bei all diesen Prüfungen, denen die Christen begegnen, dass sie es mit Freude und mit Ausharren annehmen sollen. Und gleichzeitig erinnert Jakobus, sie sollen auch um Hilfe bitten, sie sollen um Weisheit bitten. Ja? Er wird nicht sozusagen in jeder Situation die richtige Antwort geben, sondern er ruft sie auf, bittet Gott um Weisheit, er gibt gerne. Und das sollen sie tun ohne Wankelmut, dass sie mal um Hilfe von Gott suchen und dann doch wieder auf ihre eigene Weisheit vertrauen oder dergleichen. Und er ruft aus, in diesen Versuchungen die richtige Ausrichtung zu bewahren, eben nicht ihren ganzen Sinn auf das Zeitliche zu richten, sondern auf das Ewige, auf das Unvergängliche. Und da sieht man auch, dass in diesen Prüfungen eben gerade auch vielleicht die Armut oder das Streben nach Reichtum oder nach Wohlstand oder ein bequemeres Leben eine große Rolle spielte. Er spricht hier auch von ihren Lüsten. Gleichzeitig auch eine richtige theologische Einordnung in der Versuchung, dass sie verstehen, Gott versucht nicht zum Bösen, sondern eben ihre eigenen Begierden, ihr eigenes Verlangen sorgt dafür, dass eine Situation auch für sie solch eine verführerische Kraft zur Sünde hat. Und sie sollen in allem die unwandelbare Güte Gottes erkennen, der von dem alles Gute kommt. Dann ist der zweite Hauptpunkt in Kapitel 1, Vers 19 bis Kapitel 2, Vers 26, also Ende des zweiten Kapitels. Glaube bewährt sich in der Tat. In Kapitel 1, Vers 19 heißt es: Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Er warnt hier vor Zorn, denn der Zorn bewirkt keine Gerechtigkeit, sondern im Zorn, mit dieser falschen Haltung heraus, werden all die Taten, all das, was wir tun, wird es nur zu einem Schaden bringen. Und er ruft dazu auf, nicht allein Hörer des Wortes zu sein, wenn etwas gepredigt wird, wenn etwas gelehrt wird, sondern eben auch wirklich Täter. Und zwar gemäß dem Gesetz der Freiheit. Das ist nochmal ein bisschen ein eigenes Thema für sich, aber es geht darum, dass die von Gott befreit wurden, dass sie unter einem besonderen Gesetz auch stehen, der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe. In Kapitel 2, Vers 1 bis 13 wird nämlich aufgerufen zur Nächstenliebe und zur Barmherzigkeit. Es wird genannt anhand eines Beispiels eines Reichen, der in den Gottesdienst kommt. Und er wird bevorzugt, aber dann ist ein anderer, der ist ganz arm und kommt auch zu Gast in den Gottesdienst. Und der wird einfach nur so an die Seite gestellt. Und die Reichen werden bevorzugt und die Armen werden verachtet. Und da zeigt sich diese innere Haltung, dass man nach dem eigenen Vorteil auch sucht, auch wie man andere Menschen behandelt. Und das ist nicht, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht. Es ist nicht so, wie wir auf das Wort Gottes antworten sollen oder reagieren sollen. Vers 2, Vers 13 heißt es dann: Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. In Kapitel 2, Vers 14 bis 26, also in der zweiten Hälfte von Kapitel 2, ist ein Aufruf, den Glauben in der Tat zu beweisen. Und hier, Jakobus gebraucht viele Beispiele, viele Illustrationen, um etwas zu veranschaulichen hier. Gibt er ein Beispiel eines verarmten Mitchristen, und der Hunger leidet, der Mangel leidet, und dann wird er nur mit Worten abgespeist: Ja, Gott soll dir helfen. Aber man hilft ihm nicht in der Tat, man gibt ihm nichts zu essen oder kleidet ihn nicht ein. Und Jakobus sagt, also Glaube ist mehr als bloß, ich halte etwas für richtig, ich halte etwas für wahr, sondern es muss sich zeigen, auch in der Weise, wie ich lebe, wie ich etwas mit etwas umgehe. Und er gibt dann hier die Beispiele noch von Abraham und Rahab, deren Glaube sich eben gerade darin gezeigt hat, in dem, was sie getan haben. Und das ist das, was auch ihren Glauben als bewiesen hat, als ein rechtfertigender Glaube. In Kapitel 2, Vers 26 heißt es: Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ja, und das sind, was ich hier zitiere, das sind also diese Sinnsprüche, diese Weisheitssprüche, die er immer wieder hier hineinstreut. In Kapitel 3, Vers 1 bis 4, Vers 12 geht es darum, Glaube bewährt sich im Reden. Also nicht nur in der Tat, sondern auch dann im Speziellen in der Rede. In den ersten 12 Versen aus Kapitel 3 geht es um die Gefahr der Zunge. Und hier gebraucht er die Beispiele von Zaumzeug bei einem Pferd oder von einem Schiffsruder und schließlich vom Feuer. So kleine Dinge, die doch solch eine große und teilweise verheerende Wirkung haben können. Und er warnt davor, dass auch unser Reden nicht so sein soll. Obwohl unsere Zunge so klein ist, kann sie eine verheerende Wirkung haben und wir sollen darauf achten, dass nicht Segen und Fluch aus unserem Mund vermischt wird. Kapitel 3, Vers 11 und 12. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Also unser Reden soll passen zu der Natur, die Gott uns gegeben hat. Und dann geht es in Kapitel 3, Vers 13 bis 4, Vers 12 um praktischen Rat zum Reden. Hier gibt es ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte oder unterschiedliche Situationen. Er ruft erstmal auf zu Sanftmut der Weisheit, denn die ist himmlisch. Eine besonders schöne Darlegung, wie ich finde, in Jakobus 3, Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Und dann heißt es am Ende dieses Abschnitts in Kapitel 3, Vers 18, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Und dann warnt er Anfang von Kapitel 4 vor Streitsucht, aber auch vor einer Freundschaft zur Welt. Und das bezieht sich hier wahrscheinlich auch auf das Reden, ja, wie ich rede, wie ich meine Wünsche äußere und so weiter. Es zeigt, ob ich eine weltliche Gesinnung habe oder ob ich wirklich ein Freund Gottes bin. Und er ruft zum Aufruf, zur Demut und zur Trauer über die Sünde, dass wir auch eben mit unseren Worten aufzeigen sollen, was uns wichtig ist und dass wir unsere eigene Schuld erkennen und darüber trauern und nicht stolz der Herr reden. Und zuletzt in diesem Bereich warnt er noch vor überheblichen Richten anderer Mitchristen. In Kapitel 4, Vers 11 heißt es, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Und in dem letzten Abschnitt, in Kapitel 4, Vers 13 bis 5, Vers 20, Glaube bewährt sich im Alltag. Und hier ist, wenn man so will, nochmal so eine Zusammenfassung von unterschiedlichen Lebensbereichen, wo er hier gewisse Weisheit mit hineingibt. Umgang mit den eigenen Plänen. Also wir sollen nicht einfach hochmütig sagen, ja, ich plane hier mein ganzes Leben und so weiter, sondern man soll Gott hier im Auge behalten und sagen, wenn der Herr will, so werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun und sich nicht nur auf die eigenen Pläne verlassen. Umgang mit Reichtum, man soll sich nicht auf das verlassen, was vergänglich ist. Umgang mit Erwartungen der Wiederkunft. Jakobus ruft zur Geduld auf, auch wenn es manchmal gerade in Bedrängnis schwerfällt. Man denkt, ja, wann kommt denn dieser Jesus wieder? Wir sind doch dieses neue Volk, was zu Christus gehört, und wir erwarten jetzt, dass sich all die Verheißungen erfüllen. Und wo bleibt er denn jetzt? Mir geht's schlecht. Und Jakobus ruft auf zur Geduld und sagt, ja, so wie ein Bauer, der wartet, bis die Pflanze heranreift und gute Frucht bringt. So sind auch wir angehalten, hier auf das Kommen Jesu zu warten. Und er gibt das Vorbild der Propheten und auch von Hiob, der auch durch manches Leid hindurch doch erfahren hat, wie Gott am Ende ein gutes und reichhaltiges Ende gegeben hat. Dann geht es noch um Umgang mit Schwüren, also ein Aufruf zur Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und diese Schwurformeln, diese Eide nicht zu gebrauchen, eigentlich um jemanden zu täuschen oder zu betrügen. Und Umgang mit Krankheit, dass wenn es einem schlecht geht, wenn man krank ist, dass man die Hilfe der Gemeinde suchen soll. Auch gerade da, wo man vielleicht denkt, man ist von Gott bestraft, dass man Sünden bekennen soll und füreinander in der Gemeinde beten soll. Kapitel 5, Vers 16, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und hier gebraucht er das Beispiel von Elia, der auch so ein Mensch mit gleichen Empfindungen war wie wir, auch so manches Leid erlebte und auch manche Situation nicht richtig einordnen konnte oder verzagt war, und doch hat das Gebet solch eine mächtige Wirkung gehabt im Auftrag Gottes. Und so sollen wir auch Vertrauen fassen, dass Gott alles weiß und auch etwas zum Segen wenden kann. Und zuletzt Umgang mit irrenden Brüdern. Die letzten Verse sind nochmal ein Aufruf, auch Leute, Brüder, die vielleicht durch Versuchungen, durch äußere Nöte, durch Schwierigkeiten dann die christlichen Gemeinden verlassen haben, doch ihnen nachzugehen, sie zur Wahrheit zurückzuführen, um sie zu gewinnen und auch da ihnen Liebe gegenüber zu erweisen. Soweit der Inhalt des Jakobusbriefes. Wir wollen noch zwei Fragen stellen, wie wir es immer tun bei den Briefen und neutestamentlichen Büchern. Was lehrt es über Christus? Was lehrt dieser Jakobusbrief uns über Christus? Und hier gibt es oftmals schon einen Kritikpunkt. Christus kommt hier fast gar nicht vor. Wir finden im Grunde nur zwei Verse, wo ausdrücklich auf Jesus verwiesen wird, in Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und in Kapitel 2, Vers 1, meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, der Herrlichkeit ohne Ansehen der Person. Das sind die einzigen beiden Verse, wo Jesus direkt genannt wird. Es gibt allerdings noch ein paar Stellen, wo er auch mit gemeint ist. Aber selbst in diesen beiden Stellen finden wir schon, zum Beispiel in Vers 1, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und was Jakobus hier bezeugt, er sagt nicht, Jakobus, der Bruder von Jesus, sondern er sagt, ich bin ein Knecht oder kann auch übersetzen, ein Sklave Gottes und ein Sklave von dem Herrn Jesus Christus. Das ist schon ziemlich bedeutend, wenn ein Bruder, der für eine Zeit lang auf Jesus herabgeschaut hat und gesagt hat, der geht das alles ganz falsch an, der geht irgendwie in eine merkwürdige Richtung, und plötzlich sagt er, dieser Jesus, mein großer Bruder, er ist jetzt mein Herr. Ich gehöre ihm. Ich bin sein Sklave. Ich will ihm zu Diensten sein. Was ist das für ein Perspektivwechsel? Und was für ein starkes Zeugnis, das er verstanden hat. Jesus ist weit mehr als bloß ein besonderer Mensch, ein besonderer Lehrer oder ein großer Prophet. Er setzt ihn hier auf die gleiche Stufe mit Gott. Er sagt, ich bin der Sklave von Gott und dem Herrn Jesus Christus. Und hier sehen wir die Einheit von Vater und Sohn. Das heißt nämlich später, sagt Jakobus, dass in Kapitel 2, Vers 19, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Das heißt, er hält daran fest, es gibt nur einen Gott, und sagt aber gleichzeitig, ich bin Knecht von Gott und dem Herrn Jesus Christus. Ja, also er betont hier die Gottheit Jesu, indem er Gott und Jesus auf eine Stufe stellt. Und dann, meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn, der Herrlichkeit ohne Ansehen der Person. Wörtlich heißt es hier, es ist ein bisschen schwierig, diesen Vers zu übersetzen, aber wirklich heißt es hier, habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus der Herrlichkeit. Was vermutlich gemeint ist, ist, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Christus und Jesus ist die Herrlichkeit. Das sind sozusagen drei verschiedene Titel oder Merkmale Jesu gemeint sind. Jesus ist der Herr, es bedeutet, er ist der Herrscher und der Besitzer. Er kontrolliert alles, ihm gehört alles. Und auch hier sehen wir, in Jakobus 3, Vers 9 heißt es, über die Zunge, mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Also er nennt Gott den Vater Herr, der alle Herrschaft hat, dem alles gehört. Und jetzt sagt er aber auch, Jesus ist der Herr. Auch hier diese Gleichbedeutung, Jesus ist Gott. Aber Jesus ist auch der Christus. Ihr wisst ja, Christus ist die griechische Übersetzung von dem hebräischen Wort Meschiach, was der Gesalbte bedeutet. Und hier heißt es, er ist der versprochene Retter. Er ist der Retter, den Christus, den Gott verheißen hat, den Gott versprochen hat, den er in besonderer Weise auserwählt und ausgerüstet hat, um all die Verheißungen zu erfüllen, um sein Volk von den Sünden zu retten. Jesus ist der Christus, der Messias, der von Gott versprochene Retter. Und Jesus ist die Herrlichkeit. Das bedeutet ein klares Verständnis, dass die ganze Herrlichkeit Gottes in Jesus zu finden ist. Jesus ist die wahre Herrlichkeit. Im Alten Testament ist die Herrlichkeit nämlich ein Ausdruck der Gegenwart Gottes. Ja, wenn die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt, dann bedeutet es, Gott ist da gegenwärtig, ist präsent. Und so beschreibt Jakobus nun auch Jesus als die Herrlichkeit. In ihm ist die Gegenwart Gottes mit uns. Und es ist aber auch ein Hinweis darauf, wenn es hier heißt, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, die Herrlichkeit ohne Ansehen der Person. Es ist auch ein Hinweis darauf, das, was zu Christus gehört, das ist wirklich herrlich. Nicht ein goldener Ring, nicht prächtige Gewänder, nicht das, was diese Herrlichkeit dieser Welt ausmacht, sondern dass der auferstandene Christus, er ist Herrlichkeit. Und nach ihm sollten wir uns ausrichten und das, was er hat, was er gibt, wer er ist, daran sollten wir uns erfreuen und zu dem aufblicken und nicht auf diesen irdischen Prunk. Dann finden wir aber auch einen Hinweis in Jakobus 5, Vers 7 bis 9, wenn es hier darum geht, um die Wiederkunft Jesu. Also Jesus, er ist Herr, er ist Christus, er ist die Herrlichkeit, er ist Gott gleich und er ist der, der wiederkommen wird. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Und hier meint er Jesus, Jakobus 5, Vers 7. Vers 8, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Und Vers 9, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Also Jesus, er wird wiederkommen und er wird richten. Er ist der Herr, der nahe ist. Es steht nicht mehr viel aus. Es gibt kein wichtiges heilsgeschichtliches Event mehr, was noch vorher kommen muss. Er ist nahe herbeigerückt und wann immer er will, wann immer es dem Ratschluss Gottes gefällt, dann wird er wiederkommen und er wird kommen auch als Richter und wiederherstellen, was in Ungerechtigkeit ist und die zu ihm gehören, annehmen und all ihr Leid, all das, woran sie in Versuchungen ausharren müssen, es wird vorbei sein, wenn Christus kommt. Wenn der Herr wiederkommt. Was lehrt uns der Jakobusbrief denn über die Rettung? Ich zitiere nochmal Martin Luther, der in der Einleitung zu dem Neuen Testament Folgendes schreibt. Das Evangelium des Johannes und sein erster Brief, die Briefe des Paulus, insbesondere die an die Römer, Galater, Epheser und der erste Brief des Petrus, das sind die Bücher, die dir Christus zeigen und dich alles lehren, was dir zu wissen Not und selig ist, ob du schon kein anderes Buch und Lehre nimmer sehest noch hörest. Darum ist der Jakobusbrief eine rechte stroherne Epistel gegen sie, da er doch keine evangelische Art an sich hat. Also er sagt, gegen solche Schwergewichte wie den Römerbrief oder Galater oder Epheser und so weiter, das dagegen ist der Jakobusbrief wie Stroh, ja, nicht falsch, aber es zeigt uns nicht so sehr das Evangelium, es zeigt uns nicht so sehr, wie wir gerettet werden können, und deswegen hat es in seinen Augen weniger Nutzen. Allerdings lohnt es sich, ein bisschen näher hineinzuschauen, gerade auch in die Situation, und wir werden feststellen, dass es doch mehr über die Rettung zeigt, als vielleicht auf den ersten Blick zu sehen ist. Was Jakobus deutlich macht, ist, dass der rettende Glaube tätig werden muss in allen Lebensbereichen. Und das ist eigentlich ziemlich ähnlich mit dem, was Jesus auch durch sein Leben in den Evangelien vorgelebt hat, aufgezeigt hat. Dass es eben nicht mit Heuchelei getan ist. Jakobus, es ist ein Brief, der wendet sich gegen einen Formalismus. Also bloß, wo es nur um die äußere Form geht, aber eigentlich gar nicht der wahre Inhalt, der wahre Glaube drinsteckt. Ein großes Problem in der damaligen Zeit, gerade auch unter den Juden, die auf äußere Rituale, auf äußere Dinge Wert legten, wenn sie gewisse Gebote befolgten, wenn sie bestimmte Überlieferungen an Überlieferungen festhielten, dann fühlten sie sich sicher. Und Jakobus, dieser Brief, er wendet sich genau gegen diese Form des geheuchelten und rein formalen äußeren Gottesdienst. Und es ist interessant, obwohl ja manche auch der wie Luther oder seinesgleichen sich ein bisschen geärgert haben, dass er von Werken spricht und so weiter und nicht diese scheinbar nicht so sehr dieses Glaube allein betonen, geht es aber Jakobus hier um etwas anderes. Denn er zeigt diesen Judenchristen auf, dass worauf es wirklich ankommt, wie wahrer Glaube wirklich erkannt wird. Und das ist interessant, er geht nicht auf all diese typischen oder klassischen jüdischen Themen ein, wie so viele Rabbiner gesagt hätten. Ja, oh, ihr wohnt außerhalb von Palästina, oh, dann müsst ihr zusehen, dass ihr bloß nicht Fleisch esst, was irgendwie in einem Tempel, einem Götzentempel geopfert wurde, und seht zu, dass ihr euch an die Beschneidung haltet und all diese Dinge. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Er geht gar nicht auf all diese jüdischen Gebote ein. Und selbst wenn er von Gesetz und wenn er von Werken spricht, ist es interessant, was eigentlich sein Schwerpunkt ist. Er zeigt die Sünden des Herzens auf. Er zeigt die wahre Einstellung des Glaubens, der sich zeigen muss, auf. In Kapitel 1, Vers 27 sagt er, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Und jetzt denkt man, ja, hab bloß keine Gemeinschaft mit Leuten aus anderen Nationen oder haltet euch an all die Sitten, an all die Gebräuche und so weiter. Nee, er sagt, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Und er zeigt, es muss sich zeigen in der Liebe, in der Barmherzigkeit und in einer Reinheit des Herzens. Ihr müsst euch selbst rein behalten und nicht einfach nur ein paar äußere Regeln beachten. In Jakobus 1, Vers 18 spricht er von der Wiedergeburt. Nach seinem Willen, also nach dem Willen Gottes, hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Jakobus lehrt uns also hier, Jakobus 1, Vers 18, dass eine Wiedergeburt, eine neue Geburt stattfinden muss zur Rettung. Und dass nicht einfach die natürliche Abstammung ausreicht, um bei Gott angenommen zu sein. Es geht nämlich nach dem Willen Gottes. Hier wird gesagt, nicht weil ihr euch entschieden habt oder so. Er sagt, Gott hat es gewollt und er hat euch geboren. Und wie hat er euch geboren? Durch das Wort der Wahrheit, durch die Verkündigung des Evangeliums, durch die Predigt hat Gott nach seinem Ratschluss Menschen neu geboren. In Kapitel 1, Vers 21, ein paar Verse später heißt es, deshalb liegt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Also er betont, es geht einher mit dem Wort, das in uns hineinkommen muss, das sich in uns hineinpflanzen muss. Der Glaube entsteht durch die Predigt. Und dann sagt er, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Jakobus spricht hier von einer neuen Schöpfung. Von einer neuen Schöpfung Gottes. Die Geretteten, die Christen, die zu Jesus gehören, sie sind eine Erstlingsfrucht einer neuen Schöpfung, die Gott schafft, einer geistlichen Schöpfung. Und dann gibt es hier den so kontrovers diskutierten Vers, Kapitel 2, Vers 24. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Und man denkt, das widerspricht ja völlig dem, was Paulus sagt, dass wir eben nicht aus Werken gerechtfertigt werden, sondern durch den Glauben. Und das ist auch dieser Vers, den die römische Kirche in der sogenannten Gegenreformation oder im Konzil von Trient genommen hat, um sozusagen die reformatorischen Thesen zu verfluchen. Und Calvin, er hat eine Schrift herausgebracht, die heißt Antiserum oder Gegengift gegen das Konzil von Trient. Und da sagt er, ich möchte, dass der Leser versteht, dass wir, wenn wir in dieser Frage vom Glauben allein sprechen, nicht an einen toten Glauben denken, der nicht durch die Liebe wirkt, sondern den Glauben für die einzige Ursache der Rechtfertigung halten. Es ist also der Glaube allein, der rechtfertigt, und doch ist der Glaube, der rechtfertigt, nicht allein. So wie die Wärme der Sonne allein die Erde erwärmt, und doch ist sie in der Sonne nicht allein, weil sie ständig mit Licht verbunden ist. Der treffende Vergleich auch. Und es geht hier darum, Jakobus, er widerspricht nicht der Lehre, dass wir allein durch Glauben gerechtfertigt werden. Aber was Jakobus betont ist, dieser Glaube muss geprüft werden, ob es auch ein echter Glaube ist und nicht nur ein Scheinglaube. Jakobus, er spricht von der Frucht des Heils, während Paulus von der Wurzel des Heils spricht. Also sie schauen von verschiedenen Perspektiven auf diese Rechtfertigung. Paulus sagt, das ist die Wurzel darin, der Anfang ist der Glaube allein. Und Jakobus, er schaut von der anderen Seite und sagt, ja, aber der Glaube, der rechtfertigt, er zeigt sich auch in den Werken der Liebe. Für Jakobus ist der Glaube, der nicht rettet, eine intellektuelle Zustimmung. Für Paulus ist der Glaube, der rettet, eine Antwort des Herzens auf den Ruf Gottes. Es ist das Vertrauen in ihm, nicht nur der Glaube daran. Sie sprechen also nicht von dem gleichen Problem, wenn man so will. Ja, bei Paulus geht es um Gesetzeswerke, die ich als Verdienst anhäufe, oder geht es um das Vertrauen auf Jesus allein. Und bei Jakobus ist diese Unterscheidung, geht es um echten Glauben oder geht es nur um einen geheuchelten Glauben, einen Scheinglauben, einen bloß intellektuellen Glauben ohne eine Wiedergeburt, ohne ein echtes Vertrauen. Für Jakobus bedeuten Werke gute Taten, Nächstenliebe, christliche Liebe und so weiter. Für Paulus bedeutet es in den entsprechenden Stellen um die Werke des Gesetzes, so dass wir in einer Art Werkgerechtigkeit oder Selbstgerechtigkeit unsere Erlösung selbst verdienen. Aber allein der Kreuzestod Christi ist ausreichend, um uns zu versöhnen und nicht unsere Werke, die noch irgendwie hinzugefügt werden müssen. Aber auch hier sprechen sie also nicht von der gleichen Sache. Die Grundlage des Heils ist die Rechtfertigung durch Glauben allein, in Christus allein, aus Gnade allein. Aber dieser rechtfertigende Glaube, er zeigt sich dann auch in der Liebe und in diesen Werken. Und das ist genau das, worauf Jakobus es angeht. Ja, er geht hier überhaupt nicht auf irgendwelche Zeremonialgesetze ein oder sowas, sondern er sagt, es muss sich zeigen in der Liebe, es muss sich zeigen in Barmherzigkeit, es muss sich darin zeigen, dass ihr auch nicht nur Hörer seid, sondern auslebt, was das Wort Gottes besagt. Die neue Natur, sie zeigt sich in der Frucht. Ich habe es gerade schon gelesen, Kapitel 3, Vers 11 und 12, oder ich lese mal, ja, Vers 12. Kann etwa meine Brüder ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen, auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen? Den Vergleich hat er von Jesus. Wahrscheinlich hat er ihn live mitgehört. Er sagt, ja, die Frucht zeigt, ob das Wesen, ja, so wie es nicht sein kann, dass Oliven von einem Feigenbaum gesammelt werden. Warum? Ja, weil die Frucht der Oliven passt nicht zu der Natur eines Feigenbaums. So zeigt die Frucht, was für ein Wesen, was für eine Natur in uns ist. Und da, wenn wir eine neue Natur, eine neue Schöpfung, ein neues Leben haben durch den Glauben, zeigt sich das auch durch entsprechende Frucht. Und zuletzt, Kapitel 4, Vers 12, einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Jakobus sagt, Gott allein kann retten und er wird richten. Auch hier, die Rettung ist des Herrn und der Warn vor dem kommenden Gericht, wenn er sagt, die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Auf der einen Seite, er ist in ihm allein ist unsere Rettung. Bei all den Nöten, auch den Kämpfen mit der Sünde, die Versuchungen, die wir haben, der Herr ist es, der uns retten kann. Nicht unsere Willenskraft, nicht irgendwie unsere eigene Weisheit, aber der Herr, er kann retten. Er wird den Siegeskranz des Lebens geben. Aber auch Gericht über alle Untreuen. Kapitel 2, Vers 13. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert aber über das Gericht. Diejenigen, die glauben, sie werden triumphieren aus Gnade, durch die Barmherzigkeit des Herrn. Aber gleichzeitig alle Ungläubigen werden keine Barmherzigkeit empfangen. Kapitel 5, Vers 1. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Ja, setzt das Ganze in ein Verhältnis. So manche, die leben hier gut und doch wird Gott richten. Dieses Buch ist also voller praktischer Fragen. Es gibt so viele Dinge, die hier thematisiert werden. Wie man mit Versuchen umgeht, wie man um Weisheit betet, wie man mit Armut und Reichtum umgeht, wo die Quelle von Versuchungen liegt, wie man mit der Zunge umgehen soll, wie wir mit den Worten umgehen sollen, was wir damit anrichten sollen, was das Wesen wahrer Frömmigkeit ist, wie wir mit Menschen umgehen sollen, was der Platz der Werke im Glauben ist, woran erkennt man wahre Weisheit, warum werden unsere Gebete nicht erhört, wie können wir Gott dazu bringen, uns nahe zu sein, welche Rolle sollte die Planung in unserem Leben spielen. Was wird mit den Reichen geschehen? Wie steht es mit dem Leiden? Wie steht es mit dem Fluchen? Was sollen wir tun, wenn wir leiden? Was sollen wir tun, wenn wir glücklich sind? Was sollen wir tun, wenn wir krank sind? Was ist mit denen, die in die Irre gehen? Ein Schatz von wichtigen Lehren und oftmals nicht irgendwie bloß eine situative Antwort, sondern ein Hinweis darauf, schau auf die richtigen Prinzipien. Schau auf das, worauf es Gott ankommt, was hier in Verbindung steht mit einem bewährten Glauben. Und dann haben schon einige sicherlich herausgefunden, es gibt eine große Nähe zu der Bergpredigt. Also wer den Jakobusbrief liest, der merkt, ach, der war bestimmt bei der Bergpredigt dabei. Der hat Jesus bestimmt gehört, viele ähnliche Themen und Vergleiche, die Freude in Versuchung. Jesus sagt auch, wenn ihr verfolgt werdet, dann hüpft und jubelt, freut euch. Ja? Wir sollen streben nach echter Reife oder Vollkommenheit. In Jakobus 1, Vers 4 heißt es, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Auch in der Bergpredigt sagt es, ja, es reicht nicht. Eure Vollkommenheit muss die der Pharisäer übertreffen. Ja, wir sollen auch streben nach einer Vollkommenheit und gleichzeitig arm im Geiste sein und verstehen, wir müssen das alles empfangen vom Herrn. Es geht um Gebet, um gute Gaben, Warnung gegen Zorn. Wir sollen Hörer und Täter des Wortes sein. In der Bergpredigt wird wahre Gesetzeserfüllung beschrieben, Segen für Barmherzigkeit, Segen für Friedensstifter, Warnung, zwei Herren zu dienen, sowie Welt und Gott, Freund von Welt und Gott zu sein, gegen den Richtgeist, gegen Vertrauen auf Reichtum und das richtige Verständnis von Schwüren. Also hier das der älteste neutestamentliche Brief. Und ich hoffe, es gibt einen Einblick, dass dieser Brief doch wesentlich evangelischer ist, als es manchmal auf den ersten Blick scheint. Amen. Gibt es noch konkrete